Eintracht Vermeiden, der Vodcast und Podcast von Eintracht Frankfurt, letztmalig im Jahr 2025 und aus guter alter Tradition kann es nur einen geben, der dann hier sitzt heute und das ist unser Vorstandssprecher von der Eintracht Frankfurt Fußball AG, Axel Hellmann, herzlich willkommen.
Danke, dass ich wie jedes Jahr zum Ende hier sein darf.
Gibt es noch schöne Botschaften unter den Tannenbaum, kann man nicht sagen. Wir strahlen aus nach Weihnachten, zwischen den Jahren, sitzen aber hier nach dem Spiel, einen Tag nach dem Spiel beim Hamburger Sportverein. Man hört es uns an, beide etwas angeschlagen, etwas kränklich, kämpfen uns heute hier durch. Du konntest gestern nicht beim Spiel sein, wir reden gleich über die sportliche Situation, aber vielen Dank, dass du trotz dieser Angeschlagenheit heute hier sitzt.
Sehr gerne.
Wir machen erstmal ein schönes Thema. 25 Jahre Fan- und Förderabteilung, du als Gründungsmitglied, wie hast du das alles wahrgenommen?
Ja, ich muss sagen, für mich ist das ein auch sehr emotionales Ereignis, weil ehrlicherweise ja meine persönliche Karriere oder der Weg bei Eintracht Frankfurt in Funktionen und Ämtern über die Fan- und Förderabteilung und die Gründung der Fan- und Förderabteilung ihren Weg gefunden hat. Es gab zwei Veranstaltungen. Die eine war ein Gänseessen der alten Gründergruppe in Altschwanheim. Das war super. Da war Peter Fischer, kam auch, Reinhard Gödel kam, Klaus Letzbeier, also die, die damals auch in verantwortlicher Rolle die Gründung mit begleitet haben. Der erste Abteilungsleiter Guido Derkum, das war toll. Es war sehr emotional mit den alten Campen. Und dann gab es die 25-Jahr-Feier, die ich etwas mau fand, nicht so richtig super organisiert schien mir das und auch nicht so feierlich. Ich glaube, das hätte man irgendwie besser und würdevoller machen können, aber sei es drum, das müssen die entscheiden, die das zu verantworten haben. Und ich will auch gar nicht so sehr auf die Veranstaltung gehen, sondern eher auf das gesamte Paket 25 Jahre Fan- und Förderabteilung am Ende mit einer Abteilung, die so groß gewachsen ist, über 120.000 Mitglieder, glaube ich, oder sogar mehr. Das ist schon enorm, das ist schon wahnsinnig, das ist eine tolle Geschichte und das ist für mich eine Erfolgsgeschichte.
Eine Erfolgsgeschichte, die auch Eintracht Frankfurt nachhaltig geprägt hat. Dadurch sind eigentlich erst diese 155.000, 160.000 Mitglieder, wo wir jetzt ungefähr stehen, möglich geworden. Muss man den Leuten vielleicht erklären, die das nicht so genau wissen?
Also das ist ja die berühmte Zahl, die Peter Fischer immer rausgehauen hat bei seinen Reden auf den Mitgliederversammlungen. Und jeder Mitgliederversammlung wurden es 100 Mitglieder weniger, bei denen er anfing. Ich glaube, irgendwie waren es wirklich 5.000, aber am Ende hat Peter immer 4.200 draus gemacht. Also wenn er noch 10 Jahre Präsident gewesen wäre, wären es irgendwann weniger als 3.000 oder so gewesen. Aber Spaß beiseite. Nee, wir haben tatsächlich, glaube ich, am Ende knappe 5.000 Mitglieder gehabt zur Gründungszeit bei Eintracht Frankfurt. Und wenn man sich anschaut, wie seit 2000, 2001 das Mitgliederwachstum funktioniert hat, bis heute annähernd 160.000, das ist schon enorm. Davon die überwiegende Zahl aus dem Fanbereich. Was aber auch toll ist, ist einfach die große Zahl aus den sporttreibenden Abteilungen. Ich glaube, es gibt keinen Verein, der so viele Mitglieder in einem Mehrspartensportverein hat, also in den verschiedensten Sportarten wie Eintracht Frankfurt, so viele 20.000 Sportaktive, das ist schon enorm.
Wenn ihr da draußen Lust habt, ein bisschen tiefer einzutauchen in diese Thematik, nämlich 25 Jahre Fan- und Förderabteilung, wir haben einen Podcast für euch, der ist online mit Matthias Thoma, der moderiert, und mit dabei Guido Derkum und Andi Klünder, die beiden auch Gründungsmitglieder waren dieser Fan- und Förderabteilung. Gehen wir mal auf den Platz. Gestern, haben wir ja gesagt, es ist ja noch ein Tag nach dem Hamburg-Spiel aufgenommen, 1:1 beim HSV, 25 Punkte stehen zu Buche nach 15 Spielen. Irgendwie keine so schlechte Bilanz, wenn man nur die nackten Zahlen sieht, aber es ist trotzdem irgendwie was, als ob was fehlt. Was fehlt?
Ich habe mir in den letzten Tagen und Wochen, das war vor dem Hamburg-Spiel, nach dem Augsburg-Spiel, dass, wenn wir ehrlich sind, wir nur gewonnen haben, weil es den VAR gab. Sonst wäre das Spiel für uns unglücklich ausgegangen. Mir schon auch tiefere Gedanken darüber gemacht, was eigentlich tatsächlich unser Problem ist. Und man kann das gar nicht an einer Ursache festmachen. Und ich glaube, wir müssen uns auch ein Stück weit mal von verschiedenen Perspektiven aussehen. Die erste Perspektive ist die, die du auch gerade anmoderiert hast. Wenn man allein die Punkteausbeute sich anschaut, also 25 Punkte aus 15 Spielen, dann ist das ziemlich okay. Könnten 2 bis 4 mehr sein, aber es könnten auch 2 bis 4 weniger sein. Also insofern, ich will das gar nicht über die Punkte diskutieren. Die andere Perspektive ist, was ist mit diesem Kader, der sicherlich einer der teuersten und grundsätzlich, glaube ich, auch einer der talentiertesten Kader ist, die wir haben oder zumindest die wir so geplant haben. Was zündet am Ende nicht richtig, dass wir alle unsere PS auf die Straße bringen oder vielleicht auch die PS bei dem einen oder anderen überschätzt haben? Ich glaube, das ist eine Analyse, die muss der Sport jetzt über den Winter machen und sagen, wo können wir an der einen oder anderen Position und was machen? Einige Dinge sind ja offensichtlich. Wir müssen auf der Stürmerposition was tun. Hinter Johnny Burkhardt brauchen wir sicherlich Lösungen, die für die Rückrunde besser funktionieren, als sie in der Hinrunde funktioniert haben. Da haben wir sicherlich auf der Kaderplanungsseite auch nicht nur Volltreffer gelandet. Das andere Thema ist natürlich, wir haben so viele Verletzte wie selten zuvor in der Saison. Das kann natürlich auch mit dem Kader zusammenhängen, kann vielleicht auch mit der Rotation zusammenhängen. Das will ich im Detail nicht bewerten, das ist auch eine sportliche Angelegenheit. Aber ganz sicher haben wir dadurch natürlich auch Qualität verloren, die du nicht so eins zu eins bei uns ersetzen kannst. Wir haben nicht einen Kader wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig oder schon gar der FC Bayern, wo du eine Bank hast hinten dran mit 20, 22 Spielern, die alle auf dem gleichen Niveau einsteigen. So, das ist sicherlich ein dritter Aspekt. Und der vierte ist, und da sage ich auch, da müssen wir zuallererst dran, mir fehlt es an der Intensität. Mir fehlt es an der Intensität gegen den Ball. Das ist gestern übrigens, weil ich ja es auf Sky geschaut habe, auch von den Kommentatoren mehrfach gesagt worden. Bei uns konntest du in den Strafraum flanken, da wird der Ballführende nicht aggressiv attackiert. Also ich glaube schon, dass wir über den Winter am Intensitätslevel werden arbeiten müssen. In der Zweikampfführung, in der Härte, in der Konsequenz. Und ich meine, wir spielen im ersten Spiel der Rückrunde gegen Borussia Dortmund. Die werden kritisiert oder die untereinander oder wie auch immer man das lesen mag, kritisieren die sich, weil die nicht den attraktivsten Fußball spielen. Jetzt muss man mal eins sagen. Die haben, glaube ich, einen Punkteschnitt seit Niko Kovac da ist von 2,2 oder irgendwas in der Richtung. Das ist der beste Punkteschnitt, den ein Trainer von Borussia Dortmund in den letzten 10 Jahren da eingesammelt hat. Niko steht aber auch nicht für Hurra-Fußball, sondern für disziplinierten, kompakten Fußball auf dem Platz. Wir brauchen diese Kompaktheit, Aggressivität auch. Wir müssen gegen den Ball als Gruppe im Kollektiv intensiver verteidigen, weil ich glaube, das ist das, was uns alle, die wir die Eintracht beobachtet haben, in der Hinrunde am meisten genervt hat, dass wir es nicht geschafft haben, auch in den Spielen, in denen der Gegner überlegen war, einfach die Bude mal richtig zuzumachen. Das einzige Spiel, wo wir das geschafft haben, war in Neapel. Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, das muss man auch dem Trainer zugutehalten. Der hat natürlich den Druck der Erwartung aus dem letzten Jahr, wir waren Dritter. Er hat natürlich auch einen Plan von Fußball, den er spielen will, mit dem wir letztes Jahr sehr erfolgreich waren, der natürlich jetzt auch durch die Wechsel, die wir hatten, angepasst werden müssen. Aber er hat es auch sehr, sehr schwer. Und ich will noch mal eine Sache sagen. Wenn man sich die Bilanz anschaut von Dino Topmöller, ist das eine absolute Erfolgsbilanz. Deswegen, das, was ich jetzt so immer höre, der Kritik am Trainer von allen Seiten, da sollten wir nicht drum herum reden, das will ich mal ein Stück weit abräumen. Weil natürlich, wenn im Kader die Dinge nicht stimmen, wenn in der Mannschaft nicht die Intensität auf den Platz kommt, wenn du einige Verletzte hast, bist du gezwungen zur Improvisation, du musst das System ändern, du musst die Spielweise ändern. Also insofern, hier haben alle ihre Verantwortung und alle ihre Päckchen zu tragen und wir müssen an den Themen, an denen wir jetzt was ändern können über den Winter, Meter machen. Und ich glaube, damit war ich schon ziemlich deutlich und sehr klar und aus meiner Warte haben wir hier einiges zu korrigieren. Und nochmal, ich mache es nicht an der Punkteausbeute fest. Für mich ist das etwas, was sich gefühlt nicht so anfühlt wie Eintracht Frankfurt Fußball, den wir spielen.
Und jetzt Werbung. Eintracht-Fans, aufgepasst! Unser Partner Hyundai ist als offizieller Mobilitätspartner mit exklusiven Gewinnaktionen zu Heim- und Auswärtsspielen am Start. Mit der Auswärtsaktion Eintracht Moments könnt ihr zu jedem Bundesliga-Auswärtsspiel ein echtes Rundum-Sorglos-Paket für 4 Personen gewinnen. Tickets, eine entspannte An- und Abreise im vollelektrischen Hyundai Ioniq 9 sowie eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel. Egal ob mit Familie oder Freunden, so werden Auswärtsspiele zum echten Erlebnis. Auch bei den Heimspielen wartet ein echtes Highlight auf euch. gewinnt einmal 4 VIP-Tickets inklusive vollelektrischem Shuttle-Service im Hyundai Ioniq 9. Ein Chauffeur holt euch bequem von zu Hause ab und bringt euch nach dem Spiel sicher wieder zurück. Mitmachen ist ganz einfach. Für die Auswärtsspiele meldet ihr euch unter hyundai.de/sge-moments an. Für das Adler-Shuttle bei Heimspielen besucht ihr hyundai.de/adler-shuttle. Alle Links findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Ich glaube, man kann das vielleicht auch ein bisschen nochmal metaphorisch darstellen. Du erinnerst dich an Abraham gegen Hoffenheim. Ich glaube, es war 2016 oder 2017. Ich weiß gar nicht, welcher Hoffenheimer Spieler das war. Nennen wir ihn mal Sandro Wagner. Der hat in der Werbebande geklebt. Ich glaube, in der 30. Minute. Und es hieß, das hätte rot geben müssen. Es war aber so ein bisschen dreckig. Es war so ein bisschen dicht dran am Mann. Sowas, glaube ich, wünschen wir uns schon wieder, ne? Dass der ein oder andere mal ein bisschen gecheckt wird, ein bisschen getackelt wird, dass sie die Zuschauer mitgenommen werden über diese Zweikampfhärte, über diese Zweikampfführung. Genau das ist es, ne, was Eintracht Frankfurt ausmacht.
Das Publikum lechzt danach. Die Erwartung, gerade bei unseren Heimspielen, ist nicht, dass wir jeden Gegner mit Doppelpässen auseinandernehmen. Die Menschen verzeihen auch Fehler, gerade der vielen jungen Spieler, die wir haben. Total. Aber, und da bist du beim entscheidenden Punkt, ich habe das schon vor einem Jahr mal gesagt, es braucht nicht viel, um dieses Stadion zum Erbeben zu bringen. Und dazu gehört auch eine gesunde Zweikampfführung an der Außenlinie. Also ich will jetzt nicht dem das Wort reden, dass irgendeiner an der Bande kleben muss.
So sieht's aus. Gegen Dortmund haben wir auch im Pokal gespielt. Das wird tatsächlich eines unserer besseren Spiele, weil da haben wir genau diese Attribute eigentlich gezeigt. Also es ist ja nicht so, dass die Mannschaft irgendwie gänzlich das vermissen lässt, ne?
Nee, es ist so schon da. Also ich glaube sogar, dass die Mannschaft diesen Weg auch gut findet, weil sie sich natürlich, wir haben ja auch Spieler, Rasmus Christensen zum Beispiel oder Arthur Theati, die haben das ja auch im Blut, so ein Spiel so abzuliefern. Aber ich glaube, wir müssen stärker diese Bereitschaft in der Mannschaft, aber auch im Team um das Team an den Tag legen, ein bisschen mehr Härte, Konsequenz deutlich werden zu lassen. Das ist ein Fingerzeig, den ich aus der Situation des Beobachters, der vielleicht etwas näher dran ist als Beobachter, als andere, aber auch durchaus dem Sport mit auf den Weg geben würde ins nächste Jahr.
Nichtsdestotrotz, Champions League, sollten wir auch nochmal drüber reden. Markus sagte quasi in der Saisonabschlusspressekonferenz im letzten Jahr, wir spielen da jetzt mal mit, wir sind aber noch kein Champions League-Club und ehrlicherweise zeigt sich das jetzt auch, gerade gegen diese Gegner. Wie nimmst du diese Champions League-Saison wahr, die ja auch mental nicht ganz einfach ist?
Es ist eine große Herausforderung von Anfang an gewesen und sie ist im Zusammenhang mit der nicht optimalen Kompaktheit, die wir im Defensivverbund haben, teilweise sehr schmerzhaft gewesen. Also das Lehrgeld, das wir bezahlen mussten in dieser Konstellation mit diesen Gegnern, namhafte Gegner, gute Mannschaften, auch wenn die nicht auf dem Zenit ihrer jeweiligen Schaffenskraft waren, als sie gegen uns gespielt haben. Ich sage nur Liverpool, die haben davor und danach nichts gewonnen, aber die haben bei uns wirklich mal Effizienz, Champions League Effizienz aufblitzen lassen, dass wir ausgenockt waren in wenigen Minuten. Und das ist, finde ich, für mich der größte Lerneffekt daraus. Die Qualität bei allen Mannschaften, auch wenn die mal in einem Loch sind, ist so gut, dass denen wenige Minuten reichen, um einen Gegner, der wie wir dann nicht 100% auf dem Intensitätslevel ist, einfach mal beiseite zu wischen. Und die Champions League ist und bleibt für uns eine große Herausforderung. Ich würde generell sagen, das gilt für die gesamte Eintracht. Nicht nur auf dem Platz und neben dem Platz, sondern vielleicht auch für uns alle auf der mitarbeitenden Seite. Wir haben ein bisschen zu viel Wohlfühl-Oase gefühlt nach dem dritten Platz in der letzten Saison. Das ist ja auch das, was wir wahrgenommen haben, wir beide auch in dem einen oder anderen internen Vorgang. Und ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt auch im Winter das mal zu reflektieren und auch ein paar Dinge neu zu justieren im gesamten Betrieb, in der gesamten Eintracht, weil Champions League ist eine absolute Ausnahme. Unser Brot- und Buttergeschäft ist die Bundesliga. Unser Brot- und Buttergeschäft ist die Qualifikation für europäische Wettbewerbe. Conference League, Euro League und im wunderschönsten Fall die Champions League. Das ist der Maßstab, aber dafür müssen wir alle in die Tasten hauen. Mit 70-80% wird es nirgendwo funktionieren.
Härter und zielstrebiger arbeiten, damit der Erfolg wieder da ist. Im Sommer vor allen Dingen dann. Ja.
Ja, aber ich denke, man kann jetzt schon Dinge im Winter machen und wir sind ja auch in Reichweite. Also wir sollten ja jetzt nicht so tun, als ob wir eine Katastrophensaison spielen und 14.
Auf gar keinen Fall. Wir wollen ja auch das Jahr 25 komplett Revue passieren lassen und da gehört ja auch die Rückrunde der letzten Saison und damit auch dieser wunderbare Tag im Mai. Wir sind da alle zusammen runter nach Freiburg gefahren und es gab einige, die waren hypernervös, einige nicht. Ja, die wussten, dass wir gewinnen. Ich glaube, wir beide gehören dazu, die gesagt haben, das Ding ziehen wir.
Ja.
So war es dann am Ende auch in typischer Eintracht-Frankfurt-Manier.
Also 1-0 zurück. Weißt du noch, als wir auf diesem Parkplatz Halt gemacht haben? Ja. Und das darf man aus dem Nähkästchen plaudern. Und dann kam ja der ein oder andere Kollege aus dem e.V., den wir gesehen haben, aus dem Präsidium und aus dem Aufsichtsrat. Die waren käsbleich, weil die solche Endspiele quasi in der Form noch nicht erlebt haben, in offizieller Funktion. Also wir waren völlig gelassen. Also ich kann mich erinnern, wir haben relativ früh so eine halbe Stunde auf dem Weg nach Freiburg felsenfest gewusst, dass da nichts verrutscht. Ich habe es aber auch so gefühlt.
Ja, definitiv.
Das ist wie 2018 gewesen, wo ich die ganze Woche über nervös war vor dem Pokalsieg, aber am Tag des Pokalendspiels das Gefühl hatte,
Das
schaffen wir heute.
Ja.
Das kann man gar nicht erklären. Das ist so, ich habe die ganze Woche damals 2018 gedacht, boah, die schießen uns raus. Wir haben damals, weißt du noch, glaube ich, auf Schalke so ein unterirdisches Spiel abgeliefert.
Ja.
Und dann kam diese Nummer und das war in Freiburg, auf dem Weg nach Freiburg genauso. Da wusste ich, da kann heute nichts schief gehen. Ehrlicherweise nach dem 1-0 von Freiburg habe ich dann auch mal kurz gedacht, vielleicht trügt mich mein Gefühl, aber
nein. Es gab ja dieses Bild, wie dann du und Markus auf der Tribüne saßt.
Überinterpretiert.
Ja, ein bisschen völlig. Da gab es Memes, die kennen wir alle noch.
Vollkommen überinterpretiert.
Aber man muss dazu sagen, eine Woche davor war es trotzdem auch wieder so ein Steckerzieh-Moment gegen St. Pauli. Ne? Man hat hier so ein bisschen das Gefühl, da ist so eine, manchmal so ein bisschen so eine Verwöhntheit da, dass man immer Endspiele ziehen muss, dass immer alles nach Drehplan läuft. Wir holen die Champions League oder die Qualifikation quasi zu Hause gegen einen Abstiegskandidat. Na, Pauli hat den Klassenhalt bei uns gefeiert nach einem 2-2 und so weiter. Ne? Ist das etwas, was wir wieder lernen müssen, dass eben nicht immer alles nach Drehbuch laufen kann? Ist das vielleicht auch die Erkenntnis aus dem letzten Jahr?
Deine Frage überrascht mich total, weil ich Eintracht Frankfurt nie mit einem Drehbuch.
In den letzten Jahren war es allerdings
wenn du genauer hinguckst,
ja, gut. Waren du bist das Rostock geprägt.
Nee, ich bin nicht nur Rostock geprägt, sondern ich will dir auch sagen, also wenn du mir die anschaust, 2022 zum Beispiel, wenn Drehbuch, entweder werden wir am Ende, was sind wir geworden in der Saison 11., glaube ich, und wir hätten gar nichts in der Hand gehabt, also null europäische Teilnahme oder Champions League über den Gewinn des Europapokals, an den Fingerspitzen von Kevin Trapp oder an den Haaren von Herrn Jakic hing. Ja, wenn ich die Szene richtig im Kopf habe, ja, oder was die Fußabwehr, ich kann es gar nicht mehr erinnern.
Es war alles
in den letzten Sekunden gegen die Rangers. Also wenn das dein Drehbuch ist, das wir immer erfüllt haben in den letzten Jahren, dann magst du recht haben.
Schon immer ein gutes Drehbuch. Wir haben Filme gemacht und Bücher geschrieben, also so schlecht war es nicht.
Drehbuch.
Ja, aber beim Pauli-Spiel war trotzdem es ein bisschen komisch, dass schon die ersten Leute gegangen sind quasi. In der 89. Minute stand es 2-2. Ist das nicht etwas, wo man auch ein bisschen draufschauen muss und sagen muss, Moment, das geht hier auch vielleicht in der einen oder anderen Stelle ein bisschen in die falsche Richtung? Kritisch gesehen, wir wollen ja offen sein.
Wenn man Intensität um den Club beschreiben will, gehört immer auch die Intensität des gesamten Fanumfelds dazu. Wir müssen auch schon aufpassen, dass wir uns alle nicht zu wohl fühlen in den 5 aufeinanderfolgenden Europapokalteilnahmen, die wir jetzt haben. Das ist schon so ein bisschen jetzt die herrschende Meinung, dass das hier zum Standardrepertoire und zum Ritual, zur Folklore dazu kommt. Und wenn es mal nicht läuft, dann sehe ich auch sehr viele Leute früh gehen und von ihren Plätzen aufstehen. Das hat es vorher nicht gegeben, auch wenn wir mal deutlich zurücklagen. Das ist schlecht, weil es zwei Signale setzt. Erstens, das Publikum glaubt nicht mehr an die Mannschaft. Mag ja sein, wäre aber trotzdem falsch, weil ich glaube schon, dass wir ein Club sind, der immer auch noch mal Außergewöhnliches schaffen kann, wenn die Menschen dran glauben. Das hatten wir in der Vergangenheit oft. Und das Zweite ist, es legt so einen Schleier der Egalhaltung darüber. Und ich will das mal sagen, es gibt ja einige Themen, die wir, kommen wir später noch zu, zur aktiven Fanszene kritisch anmerken kann. Aber selbst nach dem 6-0 in Leipzig, also dem 0-6, als wir deutlich untergegangen sind, ist die Mannschaft unterstützt worden. Ja. Und es hätte guten Grund gegeben, sie da nicht zu unterstützen. Also während die aktive Fanszene die Nordwestkurve die Mannschaft durchträgt, auch durch dunkle Momente, verlassen andere das Stadion. Das kann jeder entscheiden, wie er will. Aber es zeigt natürlich auch, dass wir nicht als Club total zu 100% auf Vollintensität im Moment laufen. 100%. Und ich finde, das hat man auch ein Stück weit in den Champions-League-Spielen gemerkt, ja, wo wir nicht so europageil waren, wie wir das in der Vergangenheit waren. Und nochmal, das ist keine Kritik. Ich stelle nur fest, dass sich ein paar Dinge in unserem Selbstverständnis geändert haben. Vielleicht ist das normal. Das finde ich schade, weil das macht es schwerer. Oder wir werden uns ein bisschen der Tatsache bewusst, dass wir eigentlich auf einem Luxusdampfer unterwegs waren in den letzten Jahren. Und das ist das, was ich sage. Es geht ganz, ganz schnell im Fußball wieder in die andere Richtung. Und dann wachst du auf und spielst zwei Saisons als 12. oder 13., weil du nämlich genau dieses Gesamtpaket verloren hast. Und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, das zu sensibilisieren nach innen und nach außen. Und ich glaube, es ist auch gerechtfertigt, das mal anzusprechen, dass diese Intensität nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen gefehlt hat.
Wir hatten einige Abgänge im Sommer, unter anderem Kevin Trapp als Identifikationsfigur mit entsprechendem Drumherum. Hugo Etiquité, der in der Premier League genau den Weg geht, den wir von ihm erwartet haben, ist, glaube ich, Stürmer Nummer 1 in Liverpool. Natürlich auch Omar Marmoush, der im Winter gegangen ist. Wie blickst du darauf zurück, auf diese Abgänge?
Gut, die beiden Stürmer sind unumgänglich gewesen. Die hätte man gar nicht halten können. Das ist ja das, was auch der ein oder andere immer noch träumt. Dann hätten wir die nicht gehen lassen sollen. Das kannst du bei 5, 6, 7 Mal Nettoverdienst, den sie zu uns haben, von den Spielern gar nicht verlangen. Und das kriegst du innerlich in ihrer Bereitschaft auch gar nicht durch. Vollkommen richtige Abgänge, die deswegen mich auch stolz machen, weil sie einfach auf dem Premier League-Niveau mithalten können. Sogar wie jetzt Hugo da eine super entscheidende Rolle spielen. Und dass der ein Weltklasse-Stürmer ist, haben wir bei uns gesehen. Dass der sich da entfaltet, das ist wundervoll und das gönne ich ihm von Herzen. Kevin Trapp ist ein anderer Fall, weil Kevin wird, habe ich ja auch gesagt, ist eigentlich gar nicht weg. Der macht für mich nur spielenden Urlaub in Paris. Der wird ganz sicher in diesem Club eine Zukunft haben, in welcher Rolle auch immer. Deswegen, für mich ist das gar kein Abgang, sondern der spielt halt einfach aktuell nicht bei uns. Der Draht ist da, wir schreiben uns ab und zu und ich freue mich, dass er auch ein paar ordentliche Bälle festhält in Paris und da auch seinen Platz gefunden hat in der Stadt, die er liebt. Also insofern, alles gut, aber alle drei sind auf ihre Art und Weise auch Verluste für unsere Mannschaft.
Verluste haben wir auch einstecken oder bewusst einstecken müssen bei den Frauen. Da gab es auch einen kompletten Umbruch im Sommer. Jetzt zuletzt auch ein bisschen negative Berichterstattung logischerweise, weil es Niederlagen oder Punktverluste gab, die auch nicht so eingeplant waren oder nicht so vorhersehbar waren. Letztlich versöhnend mit 4-1 in Essen in die Winterpause gegangen. Wie bewertest du die Situation bei den Frauen?
Ein wenig ähnlich wie bei den Männern, aber die Gründe und die Ursachen oder die einzelnen Bereiche sind für mich ein bisschen unterschiedlich und auch das will ich im Detail natürlich den sportlich Verantwortlichen überlassen. Wir haben aus meiner Sicht zwei Themen auch bei den Frauen. Das eine ist, wir sind nicht effizient. Wir brauchen zu viele Torchancen. Wir sind meistens die dominierende Mannschaft, wenn man jetzt mal von der deutlichen Heimniederlage gegen den FC Bayern absieht. Haben wir die Spiele immer offen gestaltet oder immer dominant gestaltet, den Sack aber nicht zugemacht, weil wir die Bude nicht getroffen haben. Und das ist für mich schon ein Thema, das etwas mit der natürlich Veränderung in der Mannschaft zu tun hat. Da greifen die Rädchen durch den großen Umbruch natürlich noch nicht so wie in den letzten Jahren ineinander. Aber auch das ist immer wieder ein notwendiger Schritt und ich habe das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesagt. Ob bei den Männern oder bei den Frauen, manchmal musst du einen Schritt zurück machen, einen Kader neu aufbauen, neue Impulse setzen, um zwei nach vorne zu machen. Ich glaube, dass wir eine Grundlage gelegt haben oder legen in dieser Saison, um in Zukunft wieder erfolgreicher sein zu können, weil es ein paar Anpassungs- und Übergangsthemen gibt jetzt in der Mannschaft, in der neuen Besetzung und das sich finden Zeit braucht. Das merkt man, hat man vor allen Dingen am Anfang in Abläufen in der Abwehr gesehen. Da haben wir sicherlich ein Stabilitätsthema. Das Gute ist, dass da jetzt nochmal kurzfristig Verstärkung.
Sarah Dorsun ist wieder da.
Genau, tagesaktuell kann man das quasi sagen.
Kommt. Ja, wir jetzt, aber die das jetzt sehen, wissen schon Bescheid.
Ja, genau, wir jetzt tagesaktuell und alle anderen haben es ja schon gelesen, aber ja. Das ist sicherlich gut, weil sie natürlich wieder Erfahrung reinbringt, die wir gut gebrauchen können in der Verteidigung. Aber ich bin sehr zufrieden, auch mit dem gesamten Weg, den wir im Frauenfußball gehen. Es hat sich sozusagen als Marke, als Markenbestandteil bei uns etabliert. Der Frauenfußball hat eigene auch Zuschauergruppen, eigene Fans, baut sich eine eigene Fankultur auf. Und das ist das, was mich langfristig eigentlich am meisten interessiert, dass das eben so ist, wie wir es nicht haben wollen, als Abbild quasi des Männerfußballs, sondern als eigene sportliche Welt, die sich entwickelt. Und in der Summe hätte man auch hier jetzt 3-4 Punkte mehr haben können. Da wären wir auf dem dritten Platz, wie eigentlich immer auch in den letzten Jahren. Jetzt sind andere vor uns. Okay, gut, das müssen wir akzeptieren. Da greifen wir halt an und dann gucken wir, wie weit wir kommen.
Können wir auch medial sagen, die Frauen bei uns auf Eintracht TV ein absolutes Zugpferd. Wir hatten die Möglichkeit, die Euroleague-Spiele oder die Europacup-Spiele zu zeigen und auch den DFB-Pokal und die Einschaltquoten und auch die Abo-Verkäufe an dem Tag mit Tagespass und so weiter waren sehr, sehr erfolgreich. Warum sage ich das? Weil es natürlich auch zeigt, dass es eine absolute Relevanz hat, eine Öffentlichkeit, Wirksamkeit hat und eben nicht mehr so ein Mauerblümchen-Dasein ist, wie das vielleicht vor einigen Jahren noch war. Da entwickelt sich was, da tut sich was und das ist auch richtig so. Also von daher positive Entwicklung.
Ja, aber das habe ich ja gesagt, gerade wenn du siehst, es gibt eine eigene Zuschauer- und Fan-Community und das ist das, was wir auch aufbauen müssen, damit das Thema Frauenfußball langfristig funktioniert.
Und da sind wir auch beim Themenkomplex. Neben dem Platz gab es sehr, sehr gute Nachrichten im vergangenen Jahr oder im fast jetzt vergangenen Jahr. Adidas als Ausrüster gestartet. Ich würde sagen, das könnte eine Erfolgsgeschichte sein. Die Dinge sehen sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, 26 wird für Liebhaber schöner Trikots ein ganz besonderes Jahr. Will nicht so viel verraten, aber ich glaube, es wird schön.
Willst du jetzt, dass ich das schon irgendwie
spoilere? Nein, überhaupt nicht. Ich will nur sagen, es wird immer besser mit Adidas, weil die machen sich richtig Gedanken und es passt gut zu Eintracht Frankfurt. Dahin möchte ich dich bringen.
Also, Adidas ist natürlich ein unfassbar guter Ausrüster und Partner und zwar auf allen Ebenen. Und zwar, das sage ich ganz bewusst, nicht nur im Profifußball, sondern auch drumherum, weil sie ja nahezu den kompletten Sport, den es auf diesem Globus gibt, quasi abdecken und das auch auf super Qualitätsniveau und mit absoluten Fachexperten. Also das merken wir, auch an den Absatzzahlen, die sind sehr, sehr gut und ich kann nur sagen, mit Blick auf den Sommer, für mich sind das absolute Granaten, aber mehr lasse ich nicht aus dem Trikotspoiler.
Mehr sagen wir nicht. Schön, dass die drei Streifen bei uns sind und schön, dass Indeed bei uns bleibt. Ein sehr, sehr toller Partner, der in den letzten Jahren viel auch mit uns zusammen gemacht hat. Was bedeutet das nochmal für Eintracht Frankfurt?
Ja, wir sind ja jetzt quasi mehr oder weniger so in einem Jahr quasi eine Dekade mit denen zusammen, also am Ende der Saison 26/27 gehen wir dann sozusagen ins 10. Jahr. Das ist herausragend, weil die Marke eine hohe Akzeptanz hat bei unseren Fans im gesamten Umfeld. Gibt eigentlich niemand, der Indeed irgendwie auch nur annähernd kritisch sieht. Und normalerweise sieht man ja in dieser Welt alles irgendwo immer irgendwie kritisch. Das ist eine große Ausnahme. Aber mal abgesehen davon ist das ein Unternehmen, das von der digitalen Tiefe, vom Werteverständnis, vom Geschäftsmodell und vom gegenseitigen Interesse unfassbar gut zu uns passt, dass ich total dankbar bin, dass sie den Weg mit uns 3 weitere Jahre gehen. Und ich kann nur sagen, auch die persönlichen Beziehungen in das Haus hinein sind so gut und so eng. Es ist einfach, da haben wir sehr viel Glück mit diesem Partner.
Viele Themen auch im Jahr 26 partnerseitig. Auf was können wir uns freuen? Kannst du schon was sagen oder ist es noch zu früh?
Ich kann sagen, das ist ein großes Maß an Stabilität geben wird. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass Partner bei uns bleiben wollen, aber auch die wir neu dazu gewonnen haben, legen natürlich nochmal zu. Also das, was wir machen mit der Deutschen Dienstrat zum Beispiel, das ist ein tolles Unternehmen von der Produktseite her, aber auch wie es geführt wird, wahnsinnig gutes Unternehmen. Und da gibt es Angebote für Mitarbeitende, fürs Umfeld. Also ich selber habe ein Bike. Das werde ich auch im neuen Jahr häufig, du brauchst mich gar nicht so kritisch angucken, werde ich ganz genau so machen. Ich bin absoluter Condor-Fan, muss ich sagen. Also das, was Condor abliefert, auch an Gemeinschaftsarbeit, auch der Flieger, und zwar innen drin, mit dem wir jetzt europäisch unterwegs waren, mit der Liebe zum Detail an diesen Kopfstützen und Boden belegen und so. Also dort, wo du wirklich siehst, so ein Flieger ist nicht nur nach außen irgendwie lackiert oder gebrandet, sondern ist mit Liebe zu Detail im Interieur auch gestaltet. Das ist ja auch nicht günstig, sondern da merkst du, wow. Also ich frage mich manchmal, wie das ist, wenn OFC-Fans in den Condor-Flieger einsteigen und dann gucken die quasi 3 Stunden auf dem Weg jetzt auf die Kanarischen Inseln auf so ein Eintracht-Logo.
Ja, das sieht ja so gut aus auf der Partnerseite. Eintracht in der Region war auch ein sehr partnerschaftliches Thema, was wir abgeliefert haben im letzten Jahr. Hat sich etabliert, wurde wieder stark angenommen. Viele Leute, die auf die Sportplätze der Region kommen. Charlie Köbel kann es kaum erwarten, dass die Sommerpause bei den Profis wieder eintritt und er mit seiner Draht-Elf tingeln kann. Am 18. Januar hat er einen großen, großen Auftritt beim Legends Cup in München. Die Nervosität bei Charlie oder bei Karl-Heinz ist sehr, sehr hoch. Ja, kennst ihn ja, du weißt, er ist einer, der mit 71 noch sowas von voranprescht und Lust auf Projekte hat. Wie nimmst du das alles wahr, Tradi 11, Eintritt in der Region?
Ist ein totaler Motor für uns, auch in der Wahrnehmung in dieser gesamten Region. Nur ein Satz zu diesem Legends-Turnier, also ich fahre dahin. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich nach München komme zu diesem Legends-Turnier, will ich keine Blamage erleben. Habe ich gesagt, rekrutiere ein paar sehr gute, bitte.
Wen hat er denn jetzt alles dabei?
Das verrate ich nicht. Ich weiß schon ein paar Namen, aber wir wollen natürlich auch unsere Gegner nicht aufschlauen. Aber glaub mir, da geht es ein bisschen zu wie bei der deutschen Meisterschaft vorher. Die Teams rüsten in einem Maße auf und da es keine Transferfenster gibt, kannst du natürlich noch nachnominieren und nachnominieren. Was ich gehört habe, was der FC Bayern da an alten Legenden auf den Platz bringt, solche Spiele haben wir ja nie gehabt. Also auf dem Qualitätsniveau, die wir da hätten ins Rennen schicken können. Und wenn, dann sind wir schon in den 50er, 70er oder 90er Jahren unterwegs. Also die wir spielen können, die kommen irgendwie aus den 2000er oder 2010ern, die noch einigermaßen fit sind. Das waren jetzt spielerisch nicht unsere glanzvollsten Jahre, aber...
Ist Carlos Zambrano dabei? Das ist die Frage.
Ich sage eher in God we trust. Also für mich muss Alex Meyer spielen, dann Shepherds wenigstens ein paar Mal da im Kasten. Aber Spaß beiseite, ich liebe ja diese Traditionsturniere und deswegen fahre ich auch hin. Zur Tradi-Mannschaft selbst, wir haben natürlich einen riesen Fundus, das sind Fundskerle, ich habe selber einige Spiele gesehen, insbesondere auch den Auftritt von Mike Josef, der natürlich groß angekündigt hat, er spielt 60, 80 Minuten durch und dann hat es glaube ich nur für 10 gereicht.
Er ist Politiker,
aber er sagt ja immer, er kommt aus der Tuchel-Schule, ja, aus Ulm. Ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich auf dem Platz davon nichts gesehen. Ja, also ich sage immer noch, das ist eine Erfindung. Seine sportliche Karriere ist.
Ja, du musst eine Sache sagen, Axel. Jetzt haben wir einen Oberbürgermeister, der vernünftig ist. Das ist ja auch nicht typisch in Frankfurt, zumindest in der jüngeren Vergangenheit so. Ne? Das heißt, lassen wir es doch mal dabei und sind zufrieden, dass er das macht.
Du, jeder soll in seiner Kernkompetenz bleiben, aber er wollte unbedingt bei uns mitspielen. Also haben wir ihn spielen lassen und am Ende habe ich es mir angeguckt und habe gesagt: Gut, also 10 Minuten, dafür reicht die Luft. Danach war die Luft weg und. Die Tradi-Mannschaft ist natürlich auch eine große Gruppe mit ganz viel Zusammenhalt. Und das ist etwas, was man spürt, wenn die unterwegs sind. Deswegen Eintracht in der Region bei Männern und bei Frauen wieder gesetzt. Wir werden sicherlich auch überlegen, was wir Postseason machen mit den Profis, wenn die nicht noch irgendwo hinfahren ins Ausland. Wird es auch nochmal durch die Region gehen, zu 2, 3 Freundschaftsspielen. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, weil wir reisen viel europäisch, wir sind in den USA, wir wollen auch immer mal nach Japan mit den Profis, aber am Ende, meine Meinung ist bekannt, ist das Herz schlägt in der Region und da müssen wir mindestens mit Profis, Männer, Frauen, Tradi-Mannschaft 10, 12 Spiele im Jahr locker hinbekommen.
USA ist ein gutes Stichwort auch, da kommen wir später nochmal zu, wenn es um die Weltmeisterschaft geht, nochmal kurz, aber auch wieder ein Thema für die Preseason Tour 26, du warst 25 selbst mit dabei in Louisville, kurze Eindrücke von dir nochmal. In der Retrospektive?
Die Rahmenbedingungen sind super zum Trainieren. Es ist heiß, es hat eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber du musst schon dann in der Vorbereitung ab und an mal an die Leistungsgrenze gehen, deinen inneren Schweinehund überwinden. Es gibt aber kein Vorbereitungstrainingslager vor einer Saison, bei dem die Spieler vor Begeisterung Hurra schreien. Das kenne ich nicht. Egal, ob du die in Österreich auf 2000 Meter Höhe machst oder wo auch immer. Es ist immer harte Arbeit. Ja. Und in den USA kannst du das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und wenn die Spieler zurückkommen, fanden sie es alle gut.
Im Endeffekt war dann alles in Ordnung. Philadelphia war noch ein großes Thema, auch politisch. Also gute Themen. Friends of US gegründet, da geht es also weiter, auch 26. Wenn man sich dann anschaut, Theaterstück, Adlerherzen, U-Bahn-Station, Willy Brandt-Platz, alles Highlights im vergangenen Jahr.
Ja, wir sind einfach ein großer Club. Und ein großer Club hat viele Initiativen und wir haben ja hier immer nur Zeit, überhaupt nochmal auf einen Bruchteil unserer Aktivitäten im Jahr 2025 zurückzuschauen. Das Thema Adlerherzen aber hat mich am meisten von allen Punkten erfreut. Warum? Henny Nachtsheim hing mir wirklich am Zipfel und hat genervt ohne Ende, dieses Stück noch auf die Platte zu bringen. Und ich habe es fast nicht mehr geglaubt. Das Ding ist seiner Intensität und seiner nachhaltigen, wirklich, also dem Druck, den er aufgebaut hat, dieses Thema wirklich zu realisieren, geschuldet. Und ich kann nur sagen, was ein Glück war er so. Weil dadurch haben wir gesagt, komm, machen wir. Und er ist ins Risiko gegangen, finanziell ins Risiko gegangen. Er hat die Dinge durchorganisiert, weil er total davon überzeugt war, dass es gut ist. Und man muss leider sagen, also nicht leider.
Leider, zum Glück.
Es ist brillant.
Es ist brillant.
Ja, und es ist ihm was ganz Großes damit geglückt, weil manchmal wirken so Dinge ja aufgesetzt und gekünstelt und am Leben vorbei. Aber es gab so viele Szenen, in denen ich mich wiedergefunden habe, als Fan, als Funktionär, als Erinnerungsträger von Eintracht Frankfurt, dass ich nur sagen kann, jawohl, da kennt einer die Eintracht messerscharf getroffen.
Genau, Henny ist auch ein Stück Eintracht, kennt die Eintracht seit Kindesbeinen an und das spürt man da in jeder Sekunde auf der Bühne. Im Stadion gab es auch einiges, also Kletterwald eröffnet und so weiter, brauchen wir alles nicht im Detail machen, aber viele Dinge, die passieren. Gibt es da auch was, wo du sagst, als kleiner Sneak für 26, irgendein Highlight, welches wir erwarten dürfen, welches die Fans erwarten dürfen? Oder willst du nicht so viel verraten?
Ja, ich könnte natürlich sagen, wir wissen jetzt schon, dass wir 17 Konzerte wieder haben. Da sind auch für die härtere Musik
mögen. Metallica.
Genau, sind ein paar Knaller dabei aus meiner Sicht. Oder auch die sozusagen die leichte musikalische Poesie wünschen,
Helene mit Fischer. Helene Fischer.
Ja. Für alle ist sozusagen gesorgt.
Die leichte musikalische Poesie
in Helene Fischer. Ja, also gut, ich meine, du weißt, ich bin immer freundlich.
Ja.
Und es gibt sicherlich auch zu Beginn des Jahres noch ein paar darüber hinausgehende gute Nachrichten, die möchte ich aber aufsparen, bis es soweit ist.
Das Stadion war immer ausverkauft, was den Heimbereich betrifft. Auch das ist eine gute Nachricht. Das darf ich mal so sagen hier, Axel, das nimmst du mir nicht übel, aber es gibt ja wenige Dinge, denen du falsch lagst. In einer Sache lagst du massiv falsch, das war deine Corona-Prediction, die Stadien werden nie wieder ausverkauft sein.
Die wirst du mir, weil du nämlich so viele falsche Predictions gar
nicht findest. Deswegen werde ich die ganze Zeit dir vorhalten.
Die wirst du mir 10 Jahre wirst du mir die noch vorhalten.
Aber ich wollte es trotzdem noch mal erwähnt haben, weil es ist wirklich seitdem so, dass der Heimbereich immer ausverkauft war, seit Corona. Und das ist ja schon etwas, was sehr bemerkenswert ist. Das ist das Positive. Es gab aber auch ein paar negative Themen zuletzt. Raketen in Barcelona, in Köln. Wie bewertest du so ein bisschen das ganze Thema, dass wir so eine auf der einen Seite herausragende Fanszene haben, aber dann auch immer wieder einige Leute, die den Bogen komplett überspannen?
Wie immer ist das ein abendfüllendes Thema, das man nicht in einer Frage oder zwei Antwortenrunden irgendwie aufarbeiten kann. Und ich will das natürlich auch dem Kollegen Reschke überlassen, dem öffentlich die richtige Tonalität zu geben. Für mich springen aber zwei Dinge ins Auge. Das erste Thema ist, offensichtlich sind bestimmte Verhaltensmuster, bei denen wir über einen langen Zeitraum einen Konsens hatten, das nicht zu tun, von Mitgliedern bestimmter Gruppen werden nicht mehr anerkannt. Also das berühmte alles, was die Hand verlässt. Von den Köpfen, mit denen wir sprechen, gibt es da übrigens keine andere Meinung. Und das lässt natürlich die Frage aufkommen, was passiert aktuell hinter den Kulissen in den Gruppen, dass dieses Grundverständnis uns verloren gegangen ist. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, wo, glaube ich, auch Reschke und sein Team jetzt in den nächsten Wochen tiefer reingehen müssen. Und das Zweite ist, es sind einfach objektive Grenzen überschritten, die wir nicht hinnehmen können. Die Tatsache, dass wir jetzt die x-te Blocksperre in den letzten Jahren bekommen haben. Die Tatsache, dass wir nach Baku ohne Auswärtsfans reisen. Und möglicherweise sollte uns das irgendwie noch gelingen, die Playoffs zu erreichen, wahrscheinlich auch noch in dem Spiel danach, ist für uns ein brutaler Wettbewerbsnachteil, der uns sportlichen Erfolg kosten kann. Wenn wir auf der einen Seite mal sagen, dass diese Einheit ist ja so wichtig, wie, was wir ja auch merken bei unseren Heimspielen, aber auch auswärts, wenn ich überlege, in Hamburg waren wieder über 6.000 dabei, ja, wie wichtig diese Einheit ist zwischen Mannschaft und Fans und wie sehr die aktive Fanszene unserer Mannschaft auch nach einem 0-6 das Gefühl gibt, jawohl, ihr seid nicht alleine, heute hat es auf den Sack gegeben, aber trotzdem werdet ihr durchgetragen. Wenn da nichts ist, was dich auswärts unterstützt und du fährst mehrere tausend Kilometer, dann ist das nicht leistungsfördernd im modernen Profifußball. Und wenn es nicht leistungsfördernd ist, gefährdet es den sportlichen Erfolg. Und das gefährdet den sportlichen Erfolg. Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann und wo jeder dann verstehen muss, dass wir gezwungen sind, darauf zu reagieren. Jetzt auch mal die Frage zu stellen, können wir überhaupt Karten vergeben an Menschen, die diese Grenze nicht einhalten, weil sie unseren sportlichen Erfolg gefährden? Und zwar nicht nur zum Schutz der Mannschaft und zum Schutz der Clubs, sondern auch zum Schutz all der anderen Hunderte oder Tausende, die dahin fahren und solche Dinge nicht tun können, werden oder wollen, sondern die einfach ausgebremst sind. Und ich kenne jetzt auch einige, die haben ihre komplette Reise nach Baku schon gebucht. Hotels, Flüge für mehrere tausend Euro und haben kein Ticket oder bekommen jetzt keins. Und das kann es nicht sein, ehrlicherweise, weil wir dann natürlich nicht nur im Verhältnis im Club einen Schaden zulassen, sondern auch innerhalb der Fanszene eine Spaltung und einen Schaden zulassen, für den wir nicht stehen können. Und darauf werden wir reagieren müssen. Die Frage, wie wir in Zukunft Leute auswärts beteiligen an unseren europäischen Spielen oder auch an unseren Bundesligaspielen, liegt bei Reschke auf dem Tisch. Der Vorstand hat schon vor einem Jahr entschieden, sollte dieser Fall eintreten, wird es hierzu aus dem Bereich klare Vorschläge geben, wie wir damit umgehen. Das wird jetzt gemeinsam mit Aufsichtsrat und Präsidium auch zu diskutieren sein, weil hier brauchen wir eine geschlossene Haltung an dem Punkt. Aber ganz sicher ist das wird das ein bestimmtes Thema sein in der Rückrunde, weil hier stimmen ein paar Dinge nicht, die sich nachhaltig negativ auf den Sport auswirken und damit auf die Balance und die Gesamtstruktur innerhalb der Eintracht. Und das können wir als Verantwortungsträger nicht zulassen.
Zumal es auch klar ist, dass man sich auch für die aktive Fanszene einsetzt, die ja grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Wir sehen das ganze Thema in Neapel, ne, was eigentlich absolutes Negativbeispiel war für die Freizügigkeit im europäischen Clubfußball, für die Reisefreudigkeit, für die Reisefreiheit. Das Thema wurde uns genommen. Hat weniger jetzt mit den Randalen und mit irgendwas zu tun, sondern auch mit dem Thema in Neapel, was dort passiert ist. Das war natürlich auch ein Beispiel, wo man sich einsetzen muss, auch für, sag mal, die europäischen Grundwerte und die Fanrechte. Das ist ja halt auch noch ein Thema, was man sicherlich im Jahr 25 mitbekommen hat, dass es da eben nicht mehr so einfach ist, wie es mal war.
Ich will aber den Kampf gegen die Auswüchse auf der einen nicht in Verbindung bringen mit dem Einsatz für Fanrechte auf der anderen Seite. Mhm. Ich habe immer und werde immer kritisieren, wenn Freizügigkeitsrechte, Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt wird. Ob in Deutschland, in den Bundesländern, bei unseren Auswärtsspielen, wo es schon nicht immer rechtsstaatlich einwandfrei zugeht in der Behandlung durch die Sicherheitsorgane von Fanszene, von unserer Fanszene und schon gar nicht in Europa, wo es anfängt, skandalös zu werden. Mhm. Und zwar schon mit dem Ausschluss, mit dem nicht hingehen dürfen, aber vor allen Dingen dann auch mit den polizeilichen Behandlungen. Und auf eine gewisse Art und Weise, sag ich mal, bin ich froh, dass wir nicht die Einzigen sind, weil es immer heißt, ja, die Frankfurter sind halt so schlimm und deswegen kriegen die es halt ab. Das haben jetzt die Bayern erlebt, das haben die Stuttgarter erlebt, denn wir wissen, dass es sehr einfach ist, auf Fans aus dem Ausland, die dann in bestimmte Länder einreisen, einfach mal drauf zu dreschen, die zu drangsalieren, zu diskriminieren und rechtsstaatlich bedenklich zu behandeln. Das ist kein neues Phänomen, das ist ein gelerntes, bekanntes Phänomen und da werde ich immer kritisieren, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, hier hat der Staat sich auch an Recht und Gesetz zu halten und nicht immer nur zu sagen, Fanszenen oder Fanbereiche sind keine rechtsfreien Szenen. Die andere Seite bedeutet aber, dass wir vor unsere Tür kehren und nicht zulassen, was wir vielleicht etwas in der Hoffnung auf selbstreinigende Kräfte immer zugelassen haben. Offensichtlich funktioniert das nicht. Und offensichtlich ist unser Strafmaß so ausgeschöpft, dass wir aufpassen müssen, dass wir an diesen europäischen Wettbewerben in Zukunft noch teilnehmen können. Wir müssen jetzt anfangen, dem ein Stoppschild zu setzen und nicht zu warten, bis wir wieder die nächste Strafe bekommen und wieder auf Bewährung und wieder und wieder und wieder. Das kann nicht so weitergehen.
Das Thema Neapel war so ein bisschen das große Bild. Bleiben wir mal im großen Bild. Die Medienrechte wurden neu vergeben in diesem Jahr. Wie ist dein erster Eindruck, dein erstes Fazit nach einem halben Jahr neue Medienrechte?
Bei der Vergabe gut gelaufen, bisschen Glück gehabt, strategisch gut gemacht von der Geschäftsführung der DFL. Jetzt die Umsetzung hat am Anfang ein bisschen geruckelt, weil du natürlich auch zwei Medienpartner hast, die um Zielgruppen in sich überschneidenden Rechtepaketen kämpfen. Das war zu erwarten. Aber wir haben eine Wertsteigerung erlebt und andere Märkte haben die nicht erlebt. Jetzt muss man dazu sagen, die Spanier haben auch gut abgeschlossen, die Engländer sowieso. Es ist und bleibt der gleiche Kampf. Es geht nicht um die Nummer 1 nach England. England ist, also um die Nummer 1 nach England. Es geht nicht mehr darum, die Premier League einzuholen, aber wir werden uns mit den Spaniern ein Gefecht um quasi Platz 2 in Europa liefern, was die Medienverwertung anbelangt. Und da haben wir zumindest einen guten Schritt nach vorne gemacht.
Guten Schritt nach vorne auch im Thema Frauenfußball. Die FBL ist gegründet worden, nicht ganz ohne Nebengeräusche. Abschließend in dem Jahr, sage ich mal, noch dein Feedback dazu. Wie geht's da weiter?
Also ich bin erstmal froh, dass wir das geschafft haben, den Frauenfußballverband FBL e.V. Aus der Taufe zu heben. Du hast vollkommen recht, es hat auf der Zielgerade sehr geruckelt, weil zu unserer Überraschung, zur Überraschung der 14 Clubs, wir das, was wir für verabredet hielten, dann sich offensichtlich nicht als tatsächlich vereinbart herausgestellt hat mit dem DFB. Wir haben diesen Weg deswegen erstmal alleine eingeschlagen. Wir werden im Januar sehr früh, Ende Januar, prüfen müssen, ob und wie ein gemeinsamer Weg mit dem DFB noch aussehen kann. Für mich ist das Ergebnis offen nach den Diskrepanzen oder Unterschieden. Und damit meine ich jetzt nicht mediale Auseinandersetzung, sondern vor allen Dingen auch inhaltliche. Ich habe aber auch keine Angst davor, weil wir haben das bei den Männern geschafft, einen eigenen Weg zu gehen. Wir könnten das auch bei den Frauen. Wenn aber das, was wir aus unserer Sicht für vereinbart hielten, sich auch so umsetzt, dann geht der Weg auch mit dem DFB, dann geht er auch gut, weil dann eine solche Partnerschaft Sinn macht. Im anderen Fall würde sie keinen Sinn machen. Das würde nicht gehen. Und deswegen glaube ich, das Thema ist komplett ergebnisoffen, aber es liegt ab jetzt nicht mehr in der Federführung der Clubvertreter, das ist mir ganz wichtig zu betonen, sondern des gewählten Präsidiums, des FBL e.V. Und es gibt ja einige, die in den Medien gesagt haben, ja, da positionieren sich jetzt irgendwie die Granden, die Männer und suchen sich ein neues Spielfeld eines Machtkampfes gegen den DFB.
Die Überschrift der Zeit war, glaube ich, das passiert, wenn Männer über Frauen entscheiden.
Ja, diese Stereotypen müssen wir hinnehmen.
Aber auch ein bisschen billig.
Katja Kraus hat einen guten Satz dazu oder einen guten Begriff geprägt, finde ich. Die hat uns als Geburtshelfer bezeichnet. Und genau so sehe ich mich in der Rolle. Ich sage das sogar etwas spitze. Im Frauenfußball, grundsätzlich wie wir alle im Fußball, sind wir Zeiterscheinung. Wir kommen und wir gehen. Und jetzt bin ich halt da, weil ich eine Verantwortung habe, den Frauenfußball so zu gestalten, dass er nicht dauerhaft defizitär funktioniert. Und das ist ein Problem, das nicht originär im Frauenfußball anfällt, sondern alle Clubs betrifft, vor allen Dingen die, die Männerfußball haben, aus denen heraus der Frauenfußball aktuell finanziert wird. Und deswegen ist klar, dass wenn es um so eine große Weichenstellung geht, natürlich die Verantwortungsträger aus dem Männerfußball mitgewirkt haben. Aber ich bin ganz sicher, wir werden uns auch schon wieder zurückziehen. Und deswegen sehe ich meine Rolle hier eher tatsächlich als Geburtshelfer und nicht als dauerhafter Protagonist, der die Geschicke in dem Verband mitleitet. Dafür haben wir jetzt gewählte Repräsentantinnen.
Da noch mal einen Punkt zu. Hast du zwar angedeutet, gerade aber noch ganz konkret, nämlich auf dem Rückflug von Barcelona, hat mir das jemand so ein bisschen gesagt, ah, jetzt müsse die auch noch die Frau Bundesliga machen. verlieren 6-0 in Leipzig, verlieren in Barcelona. Kümmert euch doch mal ums Wichtige. Warum ist es für Eintracht Frankfurt wichtig, diese Vorreiterrolle zu spielen? Du hast es, wie gesagt, gerade eigentlich schon gesagt, aber vielleicht nochmal ganz präzise auf Eintracht Frankfurt Sichtweise. Warum brauchen wir das und warum sind wir da so aktiv?
Wir haben 2020 mit dem ersten FFC Frankfurt, sind wir eine Fusion eingegangen. Das haben wir nicht gemacht, um am Ende im Jahr 7 oder 8 zu sagen, Gott, das Ganze kostet so viel Geld, das fahren wir jetzt wieder irgendwie runter auf Zweitliganiveau. Das ist nicht der sportliche Anspruch, den Eintracht Frankfurt im Frauenfußball hat. Wir wollen weiter ein Wegbereiter sein für professionellen Frauenfußball auf dem höchstmöglichen Niveau. Dass andere, Bayern, Wolfsburg, andere wirtschaftliche Möglichkeiten haben, ist diskutiert. Aber auch wir investieren aus der Eintracht heraus Jahr für Jahr mehrere Millionen in den Frauenfußball. Und das kann ich Mitgliedern, Aktionären, Aufsichtsräten, aber auch dem gesamten Umfeld nur dann erklären, wenn es irgendwo hinführt. Weil wie soll ich denn begründen, dass wir sagen, naja, wir stecken noch die nächsten 10 Jahre 5 Millionen pro Jahr in den Frauenfußball, weil wir keine Ahnung haben, wo es hinführt. Der Plan, wo es hinführen soll, muss am Ende eine Profiliga sein, die sich selber trägt. Und wenn ich weiß, dass die Richtung stimmt, wenn ich weiß, wir alle glauben dran, dass das irgendwann kommt, weil wir bei der Medienverwertung, in der Infrastruktur, im Zuschauerschnitt, in der kompletten digitalen Aussteuerung der Frauen-Bundesliga Meter machen und Fortschritte machen, dann kann ich vor dieselben Leute treten und sagen, das hat einen Plan und in 10 Jahren sind wir break-even oder in 12 Jahren sind wir profitabel oder wir sind auch noch die nächsten 10 Jahre defizitär, aber abnehmend, dann führt das irgendwo hin. Nur einfach zu sagen, wir machen und wir schießen einen Teil da rein, für was? Wohin soll es führen, wenn am Ende der Frauenfußball nicht zu einem eigenen, wirklich guten, tragfähigen Produkt wird? Und genau das ist der Grund, warum Eintracht Frankfurt sich hier auch an die Spitze einer Bewegung gesetzt hat, die Professionalität einfordert.
Passend dazu nicht an der Spitze, aber mit dabei, 160 europäische Clubs waren hier bei uns unter dem Motto The Heart of Football. Das Stichwort ist EFC, also nicht EFC, so wie wir es kennen. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Was ist das für eine Weichenstellung? Was bedeutet sie auch für Eintracht Frankfurt, dieser Verband, der neu gegründet wurde?
Die European Football Clubs ist kein neuer Verband, sondern ECA. Es ist die vorhergehende European Club Association, ECA. Mhm. Und der Begriff EFC, EFC, da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme mit unseren Eintracht-Fanclubs, aber kennzeichnet auch einen neuen Weg. Die ECA war traditionell eine Organisation der Top-Clubs, die gewachsen ist. Die EFC hat jetzt den Repräsentationsanspruch für alle Profi-Clubs in Europa. Es sind schon über 800 mittlerweile Mitglieder. Das ist eine gewaltige Zahl. Wir haben auch unseren Beitrag geleistet, viele zu werben in Europa, dort Mitglied zu werben, weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man gemeinschaftlich zentral tun kann, die die Arbeit aller anderen Clubs erleichtern, ob im Medienbereich, im Digitalbereich. Innovation auszutauschen, Erfahrung in Rechtsfragen auszutauschen, Standardverträge auszutauschen, die man auf europäischem Niveau braucht, Prozesse mit der UEFA abzugleichen, weil für uns ist das alles normal, weil wir ein vergleichsweise großer Club in Europa geworden sind. Aber ich sage jetzt mal, ein slowenischer Erstligist, der zum ersten Mal Conference League spielt und quasi ein UEFA-Bewerbungs- und Lizenzierungsverfahren abliefern muss, der in der Summe vielleicht nur 25 Mitarbeitende hat, für den ist das eine Riesenherausforderung. Es ist aber auch für alle, selbst für uns, eine Riesenherausforderung, eine Champions-League-Saison vorzubereiten, weil, das weißt du selber, die Medienanforderungen mal ganz andere sind als in der Conference League oder in der Euroleague. Und ich sage, da liegt der Schlüssel, wo eine Clubvereinigung Clubs besser machen kann. Es geht nicht immer um Mitbestimmung oder wir machen ein basisdemokratisches Abstimmungssystem unter den Clubs. Das würden die ganz Großen auch nie akzeptieren. Aber man hat die Chance, über das Besserwerden auch aufzusteigen in der Clubhierarchie. Das haben wir selber erlebt, weil wir sind mittlerweile ein sehr angesehener, einflussreicher Club in der EFC.
Ja, abschließend haben wir noch ein Thema, was wir, glaube ich, für ihn ein bisschen vergessen haben oder ich vergessen habe. Das ist das Thema Hans-Nolte-Stiftung, die Thematik Aktien. Was kannst du dazu sagen? Was ist das? Was hat das für eine Bedeutung, dass wir quasi 154.000 Stück Aktien verkauft haben, beziehungsweise Hans-Nolte die übernommen hat?
Ein guter Deal für uns, weil es in der Logik Kapitalmaßnahmen ist, die wir in der Vergangenheit immer auch gemacht haben. Das heißt, ohne neue Anteile auszugeben oder ohne den Verein zu verwässern, über ein Optionsmodell Eigenkapital zu heben. Was heißt das? Die Freunde des Adlers haben sich mehr oder weniger von 5% getrennt, die an die Hans-Nolte-Stiftung übertragen, zu einem sehr moderaten Kurs. Hans Nolte hat uns, der Eintracht Frankfurt Fußball AG, eine Option eingeräumt, diese Anteile zu fast dem gleichen guten Kurs zu erwerben, damit wir in den nächsten 2 Jahren, wenn wir das wollen, die Anteile zu einem dann höheren Preisniveau in den Markt bringen können. Aus dieser Maßnahme bleibt die Anzahl der Aktien gleich. Aber wir haben am Ende das Verwertungsrecht in unserer Hand als Eintracht Frankfurt Fußball AG und der Erlös kommt uns zugute. Mhm. Das ist ein Vorteil, wenn du Aktionär hast. Und deswegen habe ich immer gesagt, das Problem sind nicht Investoren im Fußball, sondern die richtigen oder die falschen Investoren sind das, sind die Fragestellung. Und wir haben die richtigen. Alle Aktionäre, die wir haben, sind die richtigen, weil ihnen die Eintracht am Herzen liegt. Sonst würde nämlich ein solcher Deal gar nicht gehen. Sonst würden nämlich alle sagen, naja, ich verkaufe die Anteile zuvorderst erstmal selbst zum bestmöglichen Preis. Sondern sie machen ein faires Geschäft für sich selbst, aber auch für uns, die wir die Anteile erwerben und zu einem erheblich höheren Kurs in der Zukunft wieder ausgeben können. Und das ist für mich auch mit den neuen Aktionären der Gude, die wir dazu gewonnen haben, ein Umfeld quasi von Einzelinvestoren, von denen ich alle, von da weiß ich bei allen, die haben den Adler nicht nur auf der Brust, in der Brust, im Hirn oder überall. Diese Leute brauchst du, sonst können wir im internationalen Fußball nicht mithalten. Es geht nur über die Stärkung des Eigenkapitals, jetzt und auf Sicht. Wir haben ja auch für die Zukunft größere Projekte vor, im Sport, außerhalb des Sports. Es wird nur darüber gehen. Wir brauchen immer wieder diese Leute mit dieser Bereitschaft zu sagen, ja klar, ich sehe mich gar nicht als dauerhafter Inhaber dieser Anteile, die ich habe. Ich sehe mich nicht als jemand, der die Stimmrechte ausüben will, sondern ich stelle meine Stimmrechte dem Verein zur Verfügung, wie die Gude oder wie die Freunde des Adlers oder Hans Nolte, die sagen, wir geben diese Anteile aber dann auch wieder ab, sodass die Eintracht daraus wertschöpfen kann. Das sind schon richtige, gute Aktionäre, die wir bei Eintracht Frankfurt haben.
Sehr ehrenwert und vor allen Dingen eines, alles natürlich im Einklang mit 50+1, wo wir voll dahinter stehen und wo es auch keine Diskussion gibt. Schöne Grüße nach München. Ne?
Ich habe eigentlich viel früher auch bei den großen Themen auf diesen Punkt gewartet. Es ist interessant, dass du eigentlich das heißeste Eisen im Moment im deutschen Fußball.
Das Beste
Fußball,
kommt immer
zum Schluss. Das heißeste Eisen so lange aufgespart hast.
Zum Schluss kommt immer das Beste. Das
also Wichtigste. Die schönen Grüße nach München kassieren wir wieder, weil im Grunde glaube ich auch, dass in München alle 50+1 unterstützen. Und ich glaube, Uli ist da kurz mal falsch abgebogen, aber das kann man ja noch mal bereden irgendwann. 50+1 steht überhaupt nicht zur Debatte und das ist auch der Konsens in der Liga. Und wenn ich mir die Veröffentlichungen aus Wolfsburg und aus Leverkusen anschaue, dann sagen die ja auch, das kann alles so bleiben, wie es ist, Klammer auf, solange die anderen 50+1 machen und wir die Ausnahmen sind. Und ja, da liegt natürlich das Problem. Wir sind sehr gespannt, was das Bundeskartellamt auswerfen wird. Wir haben ja alle Stellungnahmen sind jetzt abgegeben. Wir haben also alle unsere Positionen dargelegt. Die Werksclubs, Leipzig, die Bundesliga, also alle haben quasi hinterlegt, wie sie die Welt zu 50+1 sehen. Es ist bekannt, was das Bundeskartellamt bislang dazu gesagt hat. Ich will das hier nicht aufgreifen, aber ich glaube, es wird 2026 zu einer maßgeblichen Richtungsentscheidung kommen, was mit 50+1 passiert. Ich glaube, 50+1 wird gestärkt. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig für die Ausnahmeklubs, ihre Ausnahmestellung weiter begründen zu können. Da muss man aber abwarten, was im Einzelnen kommt. Aber ich glaube, dann wird es wahnsinnig wichtige Konsequenzen für den deutschen Fußball haben, die auch möglicherweise nochmal eine Menge strukturelle Fragen nach sich ziehen werden. es bleibt spannend.
Ja, das wird 2026 ein wegweisendes Jahr und auch ein spannendes. Wir gucken noch mal kurz drauf und dann wünschen wir allen einen schönen Rutsch und ein gutes neues Jahr. Aber Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Wie sehr freust du dich darauf, auf dieses Ereignis?
Ich freue mich sehr. Ich weiß natürlich, dass auch gerade nach der Auslosung dem Friedenspreis und
ja, gut,
klar. Der Show die Kritik erstmal groß ist an dem Ausrichterland USA. Aber ich würde uns alle mal empfehlen, ein bisschen wie so viele Positionen und so oft, sag mal, von unserem hohen Ross runterzukommen, was so Bewertung und moralische Standards anbelangt.
Aber muss ich sagen, Axel, das eine ist der Sport, worauf wir uns freuen, im amerikanischen, mexikanischen und kanadischen Umfeld. Das andere ist ein Friedenspreis an den US-Präsidenten.
Das habe ich auch nicht gemeint. Ja. Wir verbinden das ja immer generell mit dieser Frage, kann man in die USA?
Ja, ja.
Dass ich diese Show jetzt auch nicht den Knaller fand, das glaube ich, muss ich hier nicht sagen. Oder dass man immer mal mit den Augen rollt, wenn man das sieht. Ja, aber, und das ist für mich wichtig, man muss das von dem eigentlichen Ereignis trennen. Und ich habe vor, in den USA mindestens 2-2,5 Wochen zu verbringen und Spiele zu sehen von Mannschaften, die ich nie und nimmer normalerweise irgendwo sehen würde. Dass wir auch dann gegen Curaçao spielen, ist natürlich ein Wunder. Ja, weil das ist tatsächlich einer der Gegner, bei denen ich gesagt habe, die muss ich irgendwie mir mal anschauen, dass die jetzt gegen die Deutschen spielen und das ist, glaube ich, auch noch unser erstes Spiel. Das ist natürlich klasse, also ich muss unbedingt bei diesem Spiel sein.
Also da freuen wir uns drauf. Deutsche Bank Park, Kapazitätserweiterung steht noch auf meinem Zettel, auch so eine Sache. Jetzt haben wir 59.500, die 60 ist das Ziel. Kriegen wir das hin, 26?
Julian Zamberg hat mir meine 60.000 versprochen, die ich vor 5 Jahren schon zugesagt habe. Ich nehme ihn beim Wort.
Ja gut, Julian, dann nochmal schöne Grüße an dich. Ja. Der letzte Wunsch ist quasi, geht an dich für 26. Hast du noch weitere Erwartungen und Wünsche?
Nee, ich habe eigentlich zum Sport alles gesagt. Da packe ich jetzt auch nicht nochmal eine Schleife rein. Ich gebe zu, dass natürlich neben den wenigen Eintracht-Themen, die wir haben, aber bedeutenden, natürlich immer der Blick raus in die Welt einen mitbewegt. Ich kann nur hoffen, dass wir auf der Friedensprozessseite Russland-Ukraine Meter machen, aber für alle Seiten zu annehmbaren Konditionen. Und ich glaube, was wir brauchen in diesem Land, ist mehr wirtschaftliche Stabilität. Die ganzen Nachrichten aus der Wirtschaft, aber auch über den Arbeitsplatzabbau begeistern einen nicht. Wir sind manchmal davon wie auf so einer Insel der Glückseligkeit im Fußball zu sehen, weil die Liebe, Zuneigung der Menschen uns irgendwie noch sicher ist. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Wenn es tiefere Verwerfungen gibt im Land, wird uns das auch irgendwie erreichen. Und deswegen kann ich der Politik nur 2026 ein besseres oder glücklicheres Händchen wünschen bei den Entscheidungen, weil am Ende beginnt alles mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen im Lebensalltag und auch am Arbeitsplatz oder in ihren Familien. Und das ist das, was ich mir wünsche für 2026. Mehr Ruhe, mehr Glück, mehr Erfolg und auch manch konsequentere Entscheidung.
Das wünschen wir euch da draußen allen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich kann man nur sagen, das ist der einzige Abend an Silvester, wo Raketen erlaubt sind. In diesem Sinne, guten Rutsch ins neue Jahr, bis bald und dann nächstes Jahr greifen wir wieder gemeinsam an. Dankeschön.